In der aktuellen Folge des Audiobeweis sprechen wir mit dem bosnischen Teamspieler, Ex-Sturmkicker und jetzt Köln-Akteur Yusuf Gazibegovic. Wie hat er das Spiel von Bosnien gegen Österreich erlebt? Wie genial ist eigentlich Edin Džeko? Was hält er vom jungen Alijabegovic? Und ihr werdet erstaunt sein, wie gut sich Yusuf Gazibegovic in der österreichischen Liga noch auskennt. Martin Konrad ist dabei, Marc Janko ist dabei. Viel Spaß!
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 263.
In der aktuellen Folge des Audiobeweis legen wir den Schwerpunkt auf das ÖFB-Nationalteam. Und es freut mich sehr, dass der Mann heute bei uns ist, dessen Fallrückzieher in der jüngeren Vergangenheit eines der schönsten Tore war, das für den ÖFB erzielt wurde, Marc Janko. Die Fallrückzieher-Qualitäten von Martin Konrad, die sind wir nicht bekannt, aber beim Hallenkick immer gute Übersicht. Und die Übersicht hat er natürlich auch, wenn es ums Thema Fußball geht. Servus Martin.
Danke für die netten Worte.
Am Feld meinst du jetzt oder bei Martin? Oder?
Die Übersicht?
Ja.
Ja, beides.
Okay.
Auf dem Feld sogar.
Gut, dass wir es geklärt haben.
Und sonst natürlich auch. Und es freut mich ganz besonders, dass wir heute einen Gast dabei haben, der gestern noch die Schuhe geschnürt hat, nämlich für das bosnische Nationalteam Yusuf Gazibegovic ist heute bei uns. Hallo Yusuf.
Hi.
Yusuf, ich möchte gleich mit Ihnen beginnen. Die Sicht der Dinge aus bosnischer Sicht auf das gestrige Spiel, die 1-2 Niederlage aus Ihrer Sicht. Wie ist so die Einschätzung, die Wahrnehmung in Bosnien zu diesem Spiel?
Boah, ich glaube, sehr bitter, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich schon glaube, dass wir gestern auf jeden Fall nicht ein schlechteres Spiel als Österreich gemacht haben. Ich glaube, wenn man sich auch so den XG-Wert und so anschaut, ich glaube, dass der auch auf unserer Seite war im Spiel. War sehr bitter. Ich glaube, dass wenn man ja ohne jetzt meine Bosnien-Brille draufschauen oder Österreich-Brille draufschauen, dass ich, glaube ich, gestern ein X für beide Mannschaften, ja, dass das gerecht gewesen wäre. Aber ja, bei uns ist halt schade, dass wir gestern nichts mitgenommen haben, dass wir ja unglücklich dann 3 Punkte hergeschenkt haben. Aber ich glaube, dass da noch schon genug Spiele sind, wo noch Österreich auch noch mal nach Rumänien muss, wo, glaube ich, kein leichtes Pflaster ist, was wir auch gesehen haben. Zypern auch gegen Rumänien, auch gegen Österreich unangenehm gewesen. Also ich glaube, da ist noch nichts entschieden.
Ja, und am letzten Spieltag der Qualifikation gibt es ja dann auch noch das Spiel, wo Bosnien eben dann nach Wien kommt, nach Österreich. Marc, wie hast du das Spiel gestern erlebt, dieser 2-1-Sieg der Österreich? Aus österreichischer Sicht sind wir natürlich mit den 3 Punkten sehr zufrieden, oder?
Ja, genauso wie wir zufrieden waren gegen Zypern, diesen geschenkten Elfmeter zu bekommen. Aber in Wahrheit ist es genauso, wie der Gazi gesagt hat. Also aus bosnischer Sicht kann man natürlich dem ein bisschen nachweinen, dass man da nicht zumindest einen Punkt geholt hat. Das hat aber ich jetzt aus einer Sicht des aus Österreich sage eigentlich, dass es im Großen und Ganzen jetzt auch nicht so unverdient gewesen ist, dass wir gewonnen haben. Natürlich waren die Chancen bei den Bosniern da, aber es waren jetzt nicht so ganz große Chancen dabei, wie zum Beispiel Linhart, erinnere mich, wo er den von 5 Meter über aus dem Stadion schießt. Also man hat Džeko oft gefunden, aber es war jetzt nicht so, dass man sagt, da war er kurz vorm Vollenden, sondern er ist meistens angespielt worden in Positionen, wo er dann eine schwierige Situation hatte, den Weg ins Ball, den Ball ins Tor zu schießen. Das heißt, ich glaube, dass es am Ende des Tages, dass wir jetzt momentan logischerweise im Vorteil sind durch diesen Auswärtssieg im direkten Duell mit Bosnien, die ja von vielen als stärkster Gegner in der Gruppe gehandelt worden sind. Und wenn du die Ergebnisse anschaust, gestern Rumänien unentschieden gegen Zypern. Also da haben wir jetzt schon einen ganz großen Schritt, glaube ich, Richtung WM-Quali gemacht. Und was mir nur wichtig ist zu sagen, im Vergleich zum ersten Spiel, wo der wirklich, ich habe es ja schon gesagt, aufgrund des für mich oder für meine Begriffe geschenkten Elfmeters schmeichelhaft gewesen ist, war einfach viel mehr Energie gegen Bosnien am Platz zu spüren und die Jungs haben einfach wirklich auch eine Steigerung gezeigt und das ist, glaube ich, auch das, was man konstatieren soll, ohne da jetzt Haltungsnoten zu vergeben.
Ich finde auch, das ist vor allem das Energierad vom Ralf Rangnick. Da war die meiste Energie.
Das E-Bike, ja. das war dann der nötige Energiekick. Martin, wirst du das gesehen, was wir vom österreichischen Nationalteam gesehen haben?
Also ich teile jetzt die Meinung von Marc, dass Österreich mehr Ballbesitz gehabt hat. Optisch finde ich, das bessere Team war. Aber ich verstehe den Yusuf, wenn er sagt, aus deren Sicht war mehr drinnen, weil Fakt ist, die beiden Tore waren am Ende Zufallsprodukte für Österreich. Ja, zweimal fällt die Kugel, ich meine, das muss man erst einmal so verwerten, wie es der Sabitzer gemacht hat, aber zweimal fällt die Kugel vor einem Österreicher und das war nicht so geplant, während hingegen das Tor der Bosnier eigentlich letztlich dann über zwei, drei Stationen sehr schön gespielt war. Also ich verstehe die Enttäuschung, aber man könnte jetzt durchaus auch sagen, wenn man das Spiel gesehen hat, dass Österreich aufgrund der gesamten 90 Minuten wahrscheinlich dieses Spiel als bessere Mannschaft wahrscheinlich gewonnen hat. Und um es abzuschließen, insgesamt waren es dieses Spiel, aber auch das Spiel gegen Zypern, Schwerarbeit, keinesfalls überzeugend, aber das ist jetzt in dem Fall, würde ich mal sagen, das war es eigentlich nie, es ist Ergebnissport, auch Fußball. Und der Schritt Richtung Weltmeisterschaft ist riesig, denn Fakt ist, Bosnien muss wahrscheinlich in Wien gewinnen, außer Österreich, lässt zweimal Punkte liegen, also entweder zweimal unentschieden in Rumänien und auf Zypern, nur dann geht es nämlich, dass es noch einmal das Bosnien vor Österreich ist. Ansonsten hat Österreich, weil sie ein Spiel weniger haben, die besseren Karten. Also es ist noch nicht entschieden, aber es ist für Bosnien jetzt dann trotzdem aus deren Sicht super Start, und der Yusuf wird es gleich sagen, eine bittere Niederlage. Mit einem Unentschieden wäre natürlich wesentlich mehr möglich gewesen.
Genau, absolut. Yusuf, wie nehmen Sie das alles wahr, was in Österreich dann auch über das österreichische Nationalteam nach so einem Länderspielfenster geschrieben wird? Verfolgen Sie das eigentlich oder sagen Sie, was das österreichische Nationalteam macht, ist mir eigentlich relativ egal?
Nein, ich verfolge allgemein nicht nur das Nationalteam, allgemein den österreichischen Fußball noch sehr viel. Also kriege ich natürlich auch mit, wie und was über das österreichische Nationalteam geschrieben wird, weil auch eben wir in deren Gruppe sind, beschäftigt man sich damit. Es ist schon hart, also man liest schon manchmal schon eine harte Kritik auch, dass sie eben auch wie gestern, ich glaub, Xaver hat es gesagt im Interview auch, man muss nicht, oder beziehungsweise schön spielen und verlieren ist auch, oder beziehungsweise schier spielen und gewinnen ist besser als schön spielen und verlieren.
Genau.
Und da hat er auch irgendwo recht. Ich glaube, solange du gewinnst, kannst du einer Mannschaft eigentlich nichts vorwerfen. Und ich glaube, dass die schon etwas zu Recht kritisiert werden, aber solange es funktioniert, glaube ich, kann es den Österreichern egal sein. Also, ja. Solange sie Punkte machen.
Ja, in erster Linie ist es ja ein Ergebnissport und am Schluss zählt das Ergebnis. Natürlich, wenn es dann noch mit einem schönen Spiel ist, ist das ja dann noch die Krönung dieser ganzen Geschichte. Aber Yusuf, wie wird denn vielleicht auch in der bosnischen Medienlandschaft dieses Spiel gestern gesehen, wenn Sie uns da einen kurzen Einblick geben können?
Oh, in der bosnischen Medienlandschaft, ich glaube, in Bosnien ist auch, glaube ich, die Medienwelt nicht so einfach wie auch wie in Österreich jetzt, auch wie in Deutschland hier, wie ich das erlebe. Aber ich glaube, dass ja eher positiv, weil wir als Nationalteam, wenn man die letzten Jahre von uns ansieht, glaube ich, mein fünftes oder sechstes Jahr im Nationalteam. Ich glaube, ich hatte 2 Jahre, wo ich kein Spiel gewonnen habe. Also ist das schon ein riesengroßer Schritt nach vorne mit 4 von 5 Spielen, die du gewinnst, ist ja für uns nicht selbstverständlich gewesen. Und deswegen glaube ich, dass die Medienwelt, ja, oder auch nicht nur die Medienwelt, auch die Menschen in unserem Land sich erwartet haben, dass wir morgen vielleicht sogar was holen gegen Österreich, was ich mehr erwartet hätten. Aber die trotzdem, glaube ich, gesehen haben, dass wir wieder einen Schritt nach vorne gemacht haben. Und das würde ich jetzt behaupten, eher positiv gesehen wird als negativ.
Sie haben jetzt schon 23 Spiele für das bosnische Nationalteam bestritten. Wo ist denn, weil Sie es gerade angesprochen haben, vielleicht das Thema, wo das Nationalteam den größten Schritt gemacht hat in den letzten Jahren, eben von dieser Kein-Spiel-Gewinnen-Phase zu der Phase, wo Bosnien jetzt drinnen steckt?
Es war sehr viel wild, muss man sagen. Ich glaube, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich glaube, in den letzten 5 Jahren hatte ich 5 Trainer, kann auch mehr sein. Aber ich glaube, 5 waren es ganz sicher. Es wurde nach 2 verlorenen Spielen direkt der Trainer getauscht. Dann war Unruhe da, Unruhe hier, dann sind Spieler da gewesen. Dann bei der nächsten Einberufung waren wieder andere Spieler da. Also es war sehr viel Wirbel. ich glaube, die Mannschaft konnte sich einfach nie so richtig einspielen, glaube ich, ist so das beste Wort. Einfach so ein Konstrukt aufbauen, wo du dann ein Ziel ausmachen kannst und was du erreichen willst. Und ich glaube, das haben wir einfach jetzt mit unserem neuen Staff, mit allgemein unseren Spielern so hinbekommen, dass wir einfach ein klares Ziel haben, als Team agieren. Und das ist eben das Wichtigste, wir agieren als Team. Und das hat sich bis jetzt ausgezahlt. Und ich glaube, unser Weg ist ganz klar. Den sieht man auch in Bosnien. Wir machen von Lehrgang zu Lehrgang jedes Mal einen Schritt nach vorne. Und ich glaube, wir werden auch in den letzten Spielen einfach versuchen, die Österreicher oder den Österreichern keinen Raum zum Relaxen zu geben. Weil wir wissen auch, wie es ist. Wir haben, wie ich habe vorher schon angesprochen, wir haben schon in Rumänien gespielt. Ich glaube, dass die Rumäner sehr unterschätzt werden von vielen Leuten. Doch eine wirklich sehr gute Mannschaft. Das muss man auch erstmal gewinnen und wir müssen natürlich auch erstmal gewinnen. Also ich glaube, dass das sehr interessant wird und ich hoffe halt, wäre natürlich schön, wenn es vorher ist, aber wäre auch geil, wenn es ein Finale in Österreich geben würde.
Marc, das hört sich so ein bisschen auch nach dem an, was in Österreich passiert ist in den vergangenen Jahren. Es hat sich ein Stamm im Nationalteam gebildet und der ist eigentlich immer dabei. Absolut großer Vorteil, oder? Wenn man auf so einen Stamm bauen kann und auch bauen will und eben auch baut.
Ja, überraschenderweise ist es immer förderlich, wenn du Kontinuität lebst, ob es jetzt im Verband ist oder im Club. Das ist für viele mag das jetzt überraschend klingen, aber hat auch bei Bosnien funktioniert und das ist einfach essentiell, ja. Und beim Nationalteam ist vielleicht nochmal speziellere Situation wie beim Verein, aber selbst da siehst du, dass du Kontinuität brauchst.
Ja, Yusuf, eine Frage muss ich natürlich stellen. Wenn es ums bosnische Nationalteam geht, wie ist es denn, jetzt sind Sie schon ein paar Jahre dabei, 23 Länderspiele habe ich schon gesagt, wie ist es denn mit einem Edin Džeko gemeinsam am Trainingsplatz zu stehen, in einem Spiel gemeinsam zu sein, in der Kabine mit dem gemeinsam zu sein, das ist ja eine absolute Ikone.
Das auch so, wenn ich meine Kollegen frage, ich glaube, das ist so ein Mensch, sage ich jetzt mal, der sehr inspirierend ist, weil 40 Jahre alt, ich weiß, ob er schon 40 geworden ist, aber ja, 39 ist es. Ja.
Aber es sieht aus wie 40.
was der leistet in den Jahren noch, das ist unglaublich. Der ist in einer Top-5-Liga bei einem guten Verein. Wenn man sich ansieht, ich bin ja im Nationalteam da extrem nah dran, wie viel der arbeitet noch mit 40. Da können sich viele junge Spieler was abschneiden von dem, wenn wir jetzt den Vergleich nehmen mit Kerim Alibegovic von Salzburg, der jetzt auch dabei war, und Džeko, der ist fast doppelt so alt wie der. Sein, ne?
Ja, 23 Jahre. Genau, ja. Ja, 23 oder 22 Jahre Unterschied, ja.
Genau, ja. Und das ist schon unglaublich zu sehen. Und wenn der halt gegen San Marino zweimal trifft, dann gegen Österreich trifft, man sich denkt, hey, wann geht dem Typen mal die Energie aus und wann, keine Ahnung, wann sagt er mal Stopp? Weil wenn man sich ansieht, wie der gegen Alaba und Lina da die Bälle festmacht, noch immer mit 40 Jahren, glaube ich, muss man schon den Hut ziehen. Ich glaube, das ist einer der unterschätztesten oder wie sagt man, underratedsten Spieler oder Stürmer der Welt.
Ja, aber darf ich kurz, weil du Kerim Alibegovic erwähnt hast, von dem schwärmen ja viele, wir haben ihn in der österreichischen Bundesliga gesehen, hat auch schon getroffen. Wie würdest du ihn einordnen oder was traust du ihm zu, jetzt mit diesem jungen Alter schon diese Qualitäten zu zeigen? Wohin kann dessen Weg führen?
Ich kenne den ja schon aus Köln damals. Mhm. Ich kenne ja auch die Familie hier und wo er noch hier in Leverkusen gespielt hat. Haben mich auch damals gefragt, ob das der richtige Schritt wäre für den. Oder was ich fand. Ich habe gesagt, dass ich glaube, nach Salzburg zu wechseln, ist für einen jungen Spieler natürlich die letzten ein, zwei Jahre schwer gewesen, weil wir in Graz geärgert haben. Aber wenn du als junger Spieler nach Salzburg gehen kannst und dort die Chance bekommst, dich zu zeigen, ist das schon eine richtig große Bühne. Man muss auch sagen, was der Kleine für Qualitäten hat. Ich habe es ja jetzt das erste Mal richtig auch im Training erlebt. Ich glaube, ich war die ganze Woche sein direkter Gegenspieler. Der hat schon, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber der Junge, der hat schon Eier. Und der hat in erster Linie, ich glaube, seine größte Qualität ist einfach sein Schuss. Also mit 17, 18 Jahren so ein so eine Bucht in seinen Abschlüssen zu haben, ist schon richtig von Vorteil, würde ich sagen. Und der hat einfach keine Angst. Ich glaube, dass der schon einen Transfer machen wird, der auch, glaube ich, für Furore sorgen wird. Weil auch ein, was ich dazu sagen muss, ein sehr, sehr, sehr großer Arbeiter ist.
Jetzt, das wollte ich eben gerade fragen, arbeitet er neben dem Platz ungefähr gleich viel wie Dzeko in seinen jungen Jahren oder wie ist da sein Arbeitspensum abseits des Platzes? Würde mich interessieren.
Ich muss sagen, ich bin auch jetzt nicht der Älteste. Ich bin jetzt auch in einem guten Fußballalter, glaube ich. Aber ich kriege auch mit von jungen Spielern jetzt, ebenso wie Kerim, dass die auch oft mal vielleicht nicht so gern viel machen. Aber bei Kerim weiß ich auch aus Quellen, eben, weil ich eben seine Familie kenne, seinen Vater kenne, dass Kerim ein sehr fleißiger Junge ist, mit seinem Vater sehr viel trainiert. Ich glaube, dass der damals auch hier in der Jugend, wo der war, nach Spielen nochmal auf den Nebenplatz gegangen ist und trotzdem nochmal aufs Tor gehauen hat und wirklich dazu trainiert hat, auch nach Spielen. Also kann ich wirklich aus sicheren Quellen sagen, dass der Junge voll im Fokus ist. Und ich glaube, das sieht man in Salzburg auch. Der kommt rein, ich verfolge ja, wie ich gesagt habe, die österreichische Liga, der kommt gegen Ried rein, haut 4, 5 Dinger da aufs Tor, wo der Ried-Torwart sich auch denkt, wer ist der kleine Knirps. Also ich hoffe, dass er wirklich so weitermacht. Also der hat schon wirklich sehr viel Qualität.
Ja, und Selbstbewusstsein voll.
Das auf alle Fälle. Yusuf, haben Sie nicht probiert, ihn nach Graz zu lotsen? Wie die Frage gekommen ist, ob Salzburg der richtige Schritt ist, haben sie nicht gesagt, komm.
Habe ich tatsächlich.
Ja, und? Ja. Micha Parensen nicht abgehoben, oder?
Ja. Ich glaube, dass der Junge schon begehrt, nicht nur in Salzburg war. Ich glaube, dass der schon, also ohne es richtig zu wissen, glaube ich schon, dass der mehrere Sachen vielleicht wahrscheinlich auf dem Tisch gehabt hat, aber der hat den richtigen Schritt gewagt und wie ich schon gesagt habe, ich schwärme ein bisschen von dem, weil ich wirklich die Woche sehr nah dran war an dem und gesehen habe, was der Junge alles kann. Und der ist voll im Fokus und wünsche ihm echt wirklich das Beste.
Ja, aber ich wollte nur sagen, ist ja eher zu hinterfragen, warum Leverkusen so einen Spieler ziehen lässt. Ne? Müsste man jetzt eher fragen. Ne? Also, oder nicht alles unternimmt, ihn fester zu binden. Ne?
Ja, vielleicht hat es mit Den Haar zu tun, den sie schon wieder gefeuert haben.
Aber ich wollte nur sagen, ne? Das ist ja für Salzburg super. Und für das bosnische Nationalteam natürlich auch. Und
für die österreichische Liga super.
Ja, genau.
Das auf alle Fälle, so einen Spieler in der Liga zu haben. Apropos bosnisches Nationalteam und österreichische Liga. Yusuf, was ist denn das eigentlich mit Rechtsverteidigern im bosnischen Nationalteam, die in der österreichischen Liga gekickt haben? Mama Dedic, Sie und Arjan Malic. Gibt's da, also das ist ja eigentlich eine unglaubliche Häufung, dass alle Rechtsverteidiger mehr oder weniger aus dem bosnischen Nationalteam, auch wenn Malic jetzt nicht dabei war, dass die alle irgendwie in Österreich gespielt haben.
Das ist Wahnsinn. Ich habe ja gesagt, es gibt ja Jasic auch noch.
Ja. Stimmt, ja.
Also, weiß nicht. Vielleicht haben wir Bosnien in Österreich so das Verlangen, auf rechts hinten zu spielen. Keine Ahnung, was da. Ich glaube, wir absichtlich so ausgebildet werden. Aber es freut es natürlich national, wenn wir so viele Optionen haben. Und ja, ich glaube, Österreich wird sich auch mal wieder freuen, obwohl sie, glaube ich, jetzt mit Leimer eine gute Option gefunden haben, der das auch ziemlich gut spielt.
Ja, das definitiv. Aber wie ist der Konkurrenzkampf untereinander? Weil, ich meine, ihr kennt euch alle natürlich durch und durch. Seid dann im Nationalteam auch zusammen, spielt alle dieselbe Position. Will natürlich jeder spielen. Jetzt hat sich gestern Amad Edic verletzt, da sind sie dann reingekommen. Wie ist so die Konkurrenzsituation auf der Position?
Ich muss sagen, die letzten, also ich bin ja jetzt eben, wie ich schon gesagt habe, länger dabei. Ich habe nie so richtig einen Konkurrenzkampf gespürt zwischen mir und Amad, weil wir sehr oft gemeinsam gespielt haben. Mhm. Er rechts und ich links oder er links und ich rechts. Deswegen habe ich den jetzt, muss ich ehrlich sein, nie so richtig gespürt, weil wir irgendwie immer gemeinsam am Platz standen. Und sonst auch, ich muss sagen, im Nationalteam, jetzt zum Beispiel, wie es war, hat Arma begonnen. Jeder will spielen, aber man muss sich eben als Spieler dann einordnen. Und das hat uns zwischenmenschlich jetzt, glaube ich, gar nicht, nie, es war nie ein Thema, weil ich glaube, wir sind ziemlich gute Freunde auch neben dem Platz und wenn der spielt, dann kriege ich ihm die Daumen. Wenn ich spiele, kriegt er mir die Daumen. Und ich glaube, dass das jetzt nicht so einfach dahergesagt ist, sondern dass das schon zutrifft.
Apropos Spielen, wir kennen ja den Yusuf Kasibegovic, sag ich mal, ab seiner Zeit beim SK Sturm, immer in der Stammformation, also Bundesliga, Europa League, Champions League. Man hat das Gefühl gehabt, du wirst jeden Tag und noch länger laufen und eigentlich immer laufen und immer in der Startelf spielen. Und jetzt gehst du nach Köln und mittlerweile bist du sowohl in Köln als auch jetzt in Bosnien, könnte ich sagen, zum Teil Ergänzungsspieler. Wie ungewohnt ist es für dich oder ist es eher ein Ansporn, die Menschen, die das zu entscheiden haben, zu überzeugen, dass es eigentlich eine falsche Entscheidung ist, dich nicht von Anfang an spielen zu lassen?
Ja, es ist für mich gar nicht leicht, weil ich glaube, ich habe die letzten 2 Jahre habe ich 50 bis 60 Spiele gemacht im Jahr. Das ist schon, wenn man das so auf die Saison nimmt, ist das schon sehr viel.
Ja, und vor allem 90 Minuten, ne? Um das geht es ja.
Sehr viele Minuten gemacht, nie verletzt gewesen. Ich glaube, ja, das ich muss ehrlich sein, das beschäftigt mich schon sehr viel. Aber ja, ich versuche das nicht so an mich heranzulassen, weil ich weiß, durch harte Arbeit kriegst du immer alles zurückgezahlt. Und ich muss sagen, wo ich nach Köln gekommen bin, ist das eben alles ein bisschen unglücklich gelaufen. Wir haben in einem System gespielt, wo ich mir selbst auch gedacht habe, dass ich das leichter reinbekomme, aber das mir halt gar nicht gelegen ist, muss ich ehrlich sagen. Hat mir sehr schwer getan am Anfang. Genau dann, wo ich gerade reingekommen bin in das Ganze, habe ich mich dann verletzt. War dann 7 Wochen raus. Dann, wo der Trainerwechsel war mit Friedhelm Funkel, dann, der zu mir gekommen ist nach 2, 3 Trainings, die ich erst gemacht habe und gesagt hat, ich will, dass du spielst. Der dann wieder auf Viererkette umgestellt hat, wo ich mir gedacht habe, ja, Halleluja, geil, endlich kann ich meine Position spielen. Was dann auch, glaube ich, ziemlich gut gemacht hat für das, dass ich 7 Wochen draußen war. In beiden Spielen, ich glaube in den 2 wichtigsten Spielen sogar in der Saison. Und ja, da habe ich mir dann vorgenommen, dass ich jetzt wieder voll attackieren will. Und ich glaube, dass ich in der Vorbereitung, beziehungsweise ich glaube, dass ich keine schlechte Vorbereitung gespielt habe. Ich habe in den Trainings Vollgas gegeben, ich habe in den Spielen alles gegeben und habe dann eben am Anfang der Saison schwer gehabt. Habe die ersten 2 Spiele gar nicht gespielt, Pokal auch nicht. Da war es dann nicht einfach für mich, aber ich glaube, ich habe dann die Woche in der Freiburg-Woche nochmal richtig einen draufgesetzt. Aber wirklich, was ich auch selbst stinkt, glaube ich, aber ich glaube, habe schon ziemlich gut trainiert und habe dann auch die Chance bekommen vom Trainer. Und ich glaube, da muss ich jetzt anknüpfen einfach, weil ich glaube, du kriegst nichts geschenkt und ich muss jede Minute nutzen und ich glaube, das habe ich im Nationalteam auch. Ich weiß, es ist nur San Marino, aber ich glaube, ich habe in dem Spiel auch ein gutes Spiel gemacht. Gegen Österreich habe ich jetzt nicht so viel gehabt, habe meine Sachen da versucht zu erledigen. Und jetzt kommt Wolfsburg und jetzt habe ich 2 Tage Zeit, mich nochmal zu beweisen und ich hoffe, dass ich wieder ein paar Minuten kriege.
Marc, wie ist das so als Spieler, wenn man so wie Yusuf Kasibegovic von Sturm Graz weggeht, dort eben, wie es der Martin gesagt hat, alles gespielt hat und Yusuf hat ja das auch gesagt, dieser Switch, wenn man dann nicht mehr diese absolute Stammkraft ist, was sind da so die wichtigen Faktoren im Kopf vor allem eines Spielers?
Naja, es ist in erster Linie unbefriedigend natürlich, aber es ist schon so, dass du merkst, ab dem Zeitpunkt, wo du ins Ausland wechselst, musst du dich komplett neu einstellen. Es ist weder anderer Wind, das ist eine stärkere Konkurrenzsituation in den allermeisten Fällen. Bei ihm, deutsche Bundesliga, brauchen wir nicht reden, ist das einfach ein anderes Level. Das ist so, da gibt es viel Qualität. Du musst dich als Ausländer noch ein bisschen mehr zeigen, wie vielleicht der ein oder andere Deutsche dann vor Ort. Hast jetzt nicht den unbedingten Support von der Medienlandschaft, weil du musst erst dir einen Namen machen. Das heißt, es ist schon eine harte Zeit für jeden, oder herausfordernde Zeit, der ins Ausland wechselt. Aber ich glaube, und das hat mir sehr gefallen, wie er das jetzt auch gesagt hat, dass er sich nicht unterkriegen hat lassen. Und ich glaube auch, dass genau solche Momente für eine spätere oder weitere Karriere vom Yusuf enorm befruchtend sein werden, weil er einfach auch Widerstände gegen die er angekämpft hat und jetzt hat er den Weg wieder zurückgefunden. Und ich glaube, das macht einen nur stärker auf Sicht. Aber natürlich ist es nicht leicht und es redet sich immer so leicht jetzt aus dem Studio oder als von der Medienseite her. Die Kritik ist ja leichter mal geschrieben. Nur wenn du als Spieler das eben auch erlebst, dass du für dich ohne Begründung oder ohne wirkliche Gespräche mit dem Trainer auf einmal keine Chance mehr hast und gut trainierst und trotzdem nicht die Chance bekommst, ja, dann hast du auch irgendwo in seinem Alter noch Sorge um deine weitere Karriere, weil das ist wie so eine Aktie. Zuerst bist du in aller Munde, jeder möchte dich kaufen, dann auf einmal spielst du nicht mehr und die Aktie bekommt immer weniger an Wert und du hast irgendwann mal Sorge auch, dass du überhaupt von der Bildfläche verschwindest. Also ich habe das ja ungefähr oder eigentlich noch schlimmer in der Türkei erlebt. Dementsprechend kann ich das gut nachvollziehen und gefällt mir, dass er da gut durchgetaucht ist. Gratuliere, Yusuf.
Ja, aber im schlimmsten Fall gehst du sonst nach Hoffenheim zu Ilz und Schicker, oder? Da spielst du immer.
Das kann ich leider nicht sagen. Ja, das stimmt schon. Wie er gesagt hat, ich glaube, als Spieler ist das immer ein bisschen anders, wenn du auch eben, weil in Deutschland, glaube ich, kommt der Medienfaktor, vor allem in Köln, nochmal extrem dazu, weil ich habe auch damals mit Struber geredet. Der hat auch gesagt, er hat sowas wie hier noch selten erlebt, wie nah auch die Medienwelt hier dran ist. Und wenn du halt als Spieler mal in dein Blödsinn liest, wo du dir denkst, wie schlechte Vorbereitung, ich spiele da, ich habe einen Trainer, den auch dann, das macht viel mit dir, weil, ich muss ehrlich sein, ohne jetzt überheblich zu klingen, ich kannte das bei Graz gar nicht. Bei Sturm war es für mich selbstverständlich, dass ich ein Spiel gehe und ich wusste, ich spiele euch gut. So, ich werde euch nicht irgendeinen Scheiß machen. So. Und jetzt ist es halt anders. Jetzt gehst du in ein Spiel und weißt, boah, jetzt guckt die Zeit, die gucken auf, die wollen dich fressen. Und es ist vom Kopf her einfach nochmal eine andere Sache. Das ist im Ausland, vor allem hier in so einer Top-Liga, natürlich nochmal einen Ticken schwerer.
Wie gehst du dann prinzipiell mit so einer Kritik um? Also bist du dann einer, der dann am nächsten Tag die Zeitungen durchblättert und schaut, welche Bewertung habe ich bekommen, was schreiben die über mich? Oder sagst du, ich schaue es mir gar nicht an?
Ja, doch, am Anfang muss ich sagen, habe ich das schon öfter gemacht hier, weil, wo ich nach Köln gekommen bin, haben wir ein paar Spiele gemacht, haben mir ein paar Spiele gesagt, so gerade, das war eine der ersten Sachen, Italien ist einfach nicht den Scheiß da, also, weil da kommen manchmal Sachen, wo du dir denkst, als Spieler, lass das. Also, da checkst du viele Sachen nicht. Und ich muss sagen, am Anfang habe ich es trotzdem gemacht und habe dann auch gesehen, dass sehr viel, keine Ahnung, manchmal fühlt es sich an, wie so auf Krampf einfach geschrieben wird. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt lass mal das mal weg, jetzt konzentrierst du dich einfach voll auf dich selbst und machst einfach weiter. Weil wir als Fußballer, glaube ich, kennt man das ganz gut. Heute machst du ein Tor, bist der Held von keine Ahnung, der Held der Welt. Und in der nächsten Woche bist du wieder der Buhmann und alle hassen dich. Deswegen, ich glaube, mit dem Alter lernt man das dann, dass man sowas nicht so an sich ranlässt und vielleicht auch mal die Zeitung zulässt.
Jetzt hast du ja bei Köln auch schon sehr interessante Trainer gehabt. Das ist schon angesprochen, Gerhard Struber. Dann Friedel Funkel und jetzt Lukas Kwasniok. Sind die alle drei komplett unterschiedlich? Oder sagst du, ja, der Kwasniok hat ein bisschen was vom Struber, der Funkel hat auch ein bisschen was von allen gehabt? Oder sind das drei unterschiedliche Typen Trainer, die du jetzt hattest in der Zeit?
Das sind drei Paar Schuhe. Das sind wirklich unterschiedlicher geht es, glaube ich, nicht. Mit Struber hast du halt, Struber kenne ich ja, den hatte ich jetzt dreimal. Den hatte ich in der U15, den hatte ich bei Liefering, den hatte ich jetzt bei Köln. Der ist halt diese Repulschule, einfach Pressing, aber auch ein intensiver Fußball. Neben dem Platz auch ein sehr, sehr cooler Typ. Ich glaube, mit dem man auch sehr viel Spaß haben kann. Friedhelm Funkel, wie soll ich den beschreiben? Der ist wirklich ein sehr, sehr cooler Typ, will ich gar nicht sagen, weil es ein älterer Herr schon ist. Von dem man sehr viel Respekt hat, der dir als Spieler einfach ein Gefühl gibt, wo du denkst dir jetzt, ich gehe da raus und ich kann kommen, wer will. Und ich, das hat er in 2 Wochen geschafft bei uns, dass er einfach jedem Spieler sein Gefühl gegeben hat, wichtig zu sein, ohne jetzt so viel an der, an dem Fußballerischen zu verhindern. Er hat auf Viererkettung gestellt und hat einfach die Sachen gemacht, die für den Funkel macht, jedem Spieler ein Gefühl zu geben, wichtig zu sein. Und und dann hast du mit Lukas Kwasniok nochmal einen anderen Trainer, der auch so seine eigenen Sachen hat. Der, muss ich sagen, taktisch schon nochmal komplett anders spielt als die anderen zwei Trainer, die ich hatte. Auch viel Fußball spielen will. Und ich glaube, ich habe jetzt drei Trainer gehabt, bei denen ich ziemlich viel mitnehmen konnte.
Aber keine so wie Uwe Hölzl, oder?
Ja, der Uwe, die Legende, wie der Uwe ist keiner.
Aber das macht es natürlich auch brutal schwierig. Ob es jetzt in Deutschland ist oder in Österreich, wo auch immer, wenn du so eine Fluktuation auf der Trainerposition hast, mit so unterschiedlichen Trainertypen, die auch andere Sachen von ihren Spielern verlangen, ja, dann ist es auch für jeden Spieler auch brutal schwer, sich da auf etwas einzustellen. Und deswegen wird es auch Zeit, dass dann Kontinuität einmal einkehrt.
Ja, Lukas Kwasniok hat große Schlagzeilen gemacht, weil er an der Seitenlinie im Trikot coacht. Wie ist das bei der Mannschaft angekommen? Waren Sie da selber vielleicht auch überrascht, dass da auf einmal der Trainer draußen mit dem Dress steht?
Also, ich brauche ja nicht lügen, es ist sehr ungewohnt.
Wolltest du ihm ansprechen?
Schon mal hingespielt?
Genau. Ja, von der Bank ist leer. Ja, Spaß. Es ist komisch, natürlich. Am Anfang hat man sich gedacht, wie darf man das überhaupt? Aber mittlerweile ist, glaube ich, wird zu seiner Marke, glaube ich, ein bisschen, wenn er das komplett durchzieht, die Saison. Ich glaube, er hat auch ein bisschen die Runde gemacht, so als ich mitbekommen habe in den sozialen Medien. Die feiern das alle und ich glaube, wir haben jetzt kein großes Problem damit. Ich glaube, er hat sich da, wie ich schon gesagt habe, der baut sich da so eine kleine Marke auf.
Ja. Was soll er jetzt dazu sagen? Ne? Es ist ja.
Ein Trikottausch könnte.
Ja, aber
Kwasniok hat jetzt nicht über den Tellerrand getaucht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht die nächsten 20 Jahre Köln-Trainer ist, ist relativ hoch. Und vielleicht will er noch einmal woanders sein und dann wird immer sofort heißen, der läuft mit dem Köln-Trikot.
Aber wenn du halt als Trainer mit sowas am meisten Schlagzeilen produzierst, dass du dir ein Trikot anziehst, dann wird es halt irgendwann auch dünn, die Luft. Dementsprechend, ich halte es immer für am besten, meinen Trainer sich so weit wie möglich in den Hintergrund quasi verzieht und die Mannschaft soll das da sein. Und wenn du noch nicht so einen ganz großen Namen hast und Kwasniok, muss man ehrlicherweise sagen, ist jetzt im Weltfußball keine große Nummer oder noch nicht, dann sollte man eher schauen, dass die Mannschaft im Mittelpunkt steht und nicht dafür Schlagzeilen sorgen, wenn man da irgendwelche kreativen Ideen hat, die es davor noch nie gegeben hat. Alles okay, aber zuerst liefern und dann Marke bilden.
Ja gut, liefern tut ja Köln aktuell, also die ersten beiden.
Ja, aber Jusso spielen, deswegen liefert er nicht.
Ja, okay, das ist wieder ein Diskussionsthema, das wir jetzt dann weiterführen können. Jusso, was sind die Ziele, die man sich mannschaftsintern gesetzt hat für diese Saison mit Köln?
Ich glaube, als Aufsteiger ist allgemein das erste Ziel, mal in einen sicheren Bereich zu kommen und auf der Tabelle. Also ich glaube, wenn du jetzt da reingehst und sagst, du willst unbedingt Dritter werden, Erster werden, keine Ahnung was, dann bist du nicht realistisch unterwegs. Sondern ich glaube einfach, dass das erste Ziel ist, den Klassenerhalt einfach klar zu machen. Und dann, wie wir auch bei Sturm Graz immer gerne gesagt haben, die Großen ärgern und einfach schauen, wie weit es in der Tabelle geht. Und ich glaube, mittlerweile sieht das ziemlich gut aus, was wir da machen. Und jetzt heißt es einfach, da dran zu bleiben. Und ich glaube, wenn du dann im Winter ungefähr weißt, wo du stehst oder nach der Hinrunde, dann kannst du, glaube ich, dir Ziele setzen, okay, geht es jetzt in die Richtung oder geht es in die Richtung? Aber ich glaube, in erster Linie ist es erstmal den Klassenerhalt fix zu machen.
Ja, der Start war ja schon vielversprechend, habe ich angesprochen. Die Medienlandschaft haben Sie auch schon angesprochen. Wachsen da die Bäume schon wieder in den Himmel in Köln? Nach 3 Spielen?
Ich habe schon irgendwo die Champions League-Hymne gehört. Sogar, ich glaube, auf dem Instagram-Account von uns, offiziellen Instagram-Account von Köln. Natürlich, ich glaube, dass das ganz normal im Fußball ist, wenn so ja, eben jetzt wie aus der zweiten Liga kommen, dann so einen Start hinlegen, ist das natürlich, kommt da die Euphorie ein bisschen hoch. Aber ich glaube, die Spieler sind klar, das Trainerteam ist klar, der Verein ist klar. Wir glaube ich, lassen uns nicht so einfach jetzt von dem beeinflussen. Wir versuchen mit der Welle weiterzureiten, erfolgreich zu spielen und wie ich schon gesagt habe, wenn es am Ende die Champions League ist, sagt auch keiner nein.
Das glaube ich auch, ja. Zwei Spiele, zwei Siege. Eben der Start, Yusuf, Sie haben es auch schon angesprochen, Sturm Graz haben Sie immer noch irgendwie im Kopf und immer wieder. Werfen Sie das auch ins Gespräch ein? Wie groß ist denn noch oder wie stark ist denn noch der Kontakt zu Sturm?
Boah, wie stark ist der Kontakt? Ich glaube, mein Herz hat einen sehr, sehr starken Kontakt mit Sturm. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Ich war 5 Jahre dort, habe dort 4 Titel gewonnen, wenn ich den letzten jetzt mitzählen darf, die 50%, die ich gespielt habe. Ich verbinde sehr viel mit dem Verein. Da habe ich meine ersten Schritte als Profi gemacht. Das ist der Verein, der mir das Vertrauen gegeben hat nach meinem Kreuzbandriss. Oder die Chance gegeben hat. Und wie ich schon gesagt habe, ich verfolge jedes Spiel, wenn ich gerade nicht selbst spiele. Mit jedem Spiel meine ich wirklich jedes Spiel. Ich höre mich ab und zu auch mit Spielern noch, die da sind. Also ich glaube, dass das allgemein noch meine ganze Karriere oder mein ganzes Leben mich begleiten wird.
Apropos Meistertitel, hast du die zweite Meistermedaille erhalten?
Tatsächlich nicht, muss man anschreiben.
Bitte, unbedingt.
Ja, wie ist denn das jetzt bei den Statistikern? Zählt er jetzt für die Statistiker als Meister?
Also ja, auf alle Fälle. Oder nicht?
Naja, für unser Verständnis natürlich schon, aber ja.
Weil ich finde es immer so ungerecht, wenn jemand im Jänner kommt,
genau,
und im Mai sagen, wird er ja Meister oder gewinnt den Pokal, ja, oder schafft die Champions, dann ist alles logisch.
Ja.
Und wenn einer, wie der Yusuf sagt, mehr als die Hälfte der Spiele macht im Herbst, dann wird er vergessen.
Verstehe ich auch nicht, ja.
Also insofern,
der Titel zählt.
Also das ja, für uns auf alle Fälle, aber er muss auch Medaille bekommen.
Er braucht
bekommen,
die Medaille.
Ja, aber ja, die liegt vielleicht noch irgendwo in Graz.
Beim Schimo Maric im Zeigwartkammer, das kann genau leicht sein.
Ja. Yusuf, wir haben auch unserer Community die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen, und Seele 0501 möchte wissen, was war sein schönstes Erlebnis bei Sturm Graz? Und ich würde jetzt mal die ganzen Titel ausklammern. Gibt es vielleicht irgendwas anderes, wo Sie sagen, da werde ich mich wirklich ewig dran erinnern?
Boah, natürlich. Mein erstes Tor, ja gleichzeitig mein erstes Profitor dann. Gegen Ried damals. Ne? Ja, genau. Ich
glaub, auch relativ 94, schön.
In der 94. glaube ich, war das ein 2-1-Sieg. Ich glaube, das wird ja sicherlich einer meiner schönsten Momente bleiben, neben den Titeln. Und sonst, ich glaube, dass ich habe ja mit Sturm, glaube ich, 2 oder 3 Derbys gespielt. Die waren auch immer cool. Da habe ich auch getroffen.
Genau.
Gut, dass das Tor mir zugesprochen wurde. ja, ich glaube, solche, die zwei Sachen, glaube ich, bleiben einem schon
Champions sehr League?
Cool. Du hast es vergessen, ja.
Da war was.
Naja, mit Köln ist ja Champions League auch eingeplant.
Ja, aber war ja noch erstes Champions League-Spiel.
Das ist ein Traum von jedem Fußballer. Das erste Champions League-Spiel in Brest war schon was Geiles. War ein kleiner Traum, der in Erfüllung gegangen ist.
Yusuf, jetzt haben Sie gesagt, Sie schauen jedes Spiel von Sturm, wenn es die Zeit erlaubt. Wie sehen Sie den Sturm aktuell?
Ohne Rechtsverteidiger.
Oh, Maric.
Der ist ja verletzt.
Ja.
Ich habe die anderen Mannschaften, muss ich auch, also die anderen Spiele auch gesehen. Von Salzburg, auch von Rapid.
Also den ganzen Tag Fußball, kann man das so festhalten? Das gibt es ja gar nicht. Wenn Sie alle Spiele gesehen haben, selber spielen, die Spiele aus der deutschen Bundesliga auch wahrscheinlich auch noch geschaut.
Ich verfolge die Liga sehr, muss sagen, Österreich. Sturm ist... Vielleicht sind sie gerade ein bisschen geschwächt, ja. Ich glaube, das ist sehr viel Kritik auch an die Transferpolitik geäußert wurde, was ich so mitbekommen habe. Aber ich glaube trotzdem, das war auch bei uns, kann ich mich erinnern, vor ein, zwei Jahren, da, ich kann mich erinnern, wo heulend gegangen ist, war mal so, oder war das Thema, packen die es jetzt, wo er mega gegangen ist, war auch mal das Thema, Mika, Biret, selbst da, wo ich und Mika gegangen sind, jetzt im Winter, ob kriegen die das hin, und trotzdem haben die es hinbekommen. Ich glaube auch jetzt, dass die keine schlechte Mannschaft haben. Ich glaube trotzdem, dass die so wieder den Kern so, ja, zusammenhalten konnten, so gut es ging. Mit, ich nehme jetzt einen Schlüsselspieler, mit Jungoren Stankovic, mit Lavallee. Das sind zwei Typen, die Kittisch, ja, den brauche ich. Das ist, ich glaube, von dem schwärmt, glaube ich, jeder, der die Bundesliga anguckt. Das sind so drei Spieler, die enorm wichtig sind für die Mannschaft. Und dass die gehalten haben, war auch enorm wichtig. Ich glaube, dass die auch dazugekommen sind. Ich weiß jetzt, mir fällt jetzt der Name wirklich nicht ein. Tut mir leid an der Stelle, an den neuen Stürmer aus Maurice der Schweiz. Maurice Malone? Na, auch Malone. Für mich ein guter Transfer, aber aus der Schweiz.
Ah, der Franzose, meinst du?
Ja, von Basel.
Der sich verletzt hat.
Ja, genau.
Ja, der
Karamoko.
Vorbereitung.
Nein, Bayamoko.
Ja. Genau, ja. Der auch in der Vorbereitung, was ich gesehen habe, schon ein ziemlicher, ja, Sturmspieler ist, muss ich sagen, auch mit der Schnelligkeit und der Wucht, die er hat.
Kayombo.
Mein Herz sagt natürlich, ist der Sturm schon als Titelfavorit, aber ich muss sagen, was ich auch in den letzten ein, zwei Spielen gesehen habe von Rapid, die haben auch schon wirklich einen ziemlich guten Kader, und ich sehe, also meiner Meinung nach, die zwei Mannschaften vorne, und was jetzt vielleicht ein paar verwundern wird oder vielleicht auch nicht, ich sehe Salzburg wirklich als, ja, den Jäger dieses Jahr. Weil, wenn ich mir das Spiel gegen Blau-Weiß anschaue, das Spiel gegen Hartberg, da fehlt einfach noch ein bisschen dieses, ja, das, was Salzburg damals ausgemacht hat. Damals hat man Angst gehabt, wenn man nach Salzburg gefahren ist. Und ja, ich gedacht habe, wie viele Dinger bekommt man heute? Und heute, glaube ich, ist das nicht mehr so. Heute fährt man als Linz dorthin und denkt sich, da geht was.
Also, Sie merken es zu Hause, Yusuf Gazibegovic, top informiert, verfolgt die österreichische Liga. Marc, du als Experte für die österreichische Liga, hast du irgendwas hinzuzufügen? Yusuf, das ist ja schon ein Bewerbungsgespräch,
ja, muss man ehrlich sagen. Aber auch da muss man auch ehrlich wieder sagen, was soll er denn jetzt sagen als Ex-Spieler? Er ist wahrscheinlich nicht so kritisch mit seinem SK Sturm, wie ich das möglicherweise sein muss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde schon, dass man Sturm Graz insofern kritisch beäugen muss, als dass sie meines Erachtens nach sehr viel in die Breite investiert haben, mit jungen Spielern, die viel Geld gekostet haben, und viel zu wenig in die Spitze. Und das ist der entscheidende Punkt bei gleichbleibenden Zielen. Und wir haben jetzt vor der Länderspielpause, war ich im Studio, und dann stellt sich ein Jürgen Säumel hin, ein paar Renzen, und sagt, wir müssen während der Länderspielpause nochmal die Ziele neu definieren. Also da ist schon, glaube ich, einiges in der Planung gehörig schiefgegangen, und man hat vielleicht von dem Geld, was man all die Jahre bekommen hat, ist möglicherweise nicht so viel übrig geblieben, Trainingszentrum wurde investiert etc. Also ganz alles so reibungslos ist, glaube ich, nicht verlaufen, und das wäre möglicherweise besser gegangen, das möchte ich jetzt nicht beurteilen, aber du solltest dir als Verein schon klar sein, wo die Reise hingeht, und das idealerweise bevor die Saison anfängt und nicht schon während der Saison. Also ich sehe es jetzt nicht ganz so rosig. Natürlich sind sie weiterhin Mitmeisterschaftskandidat, aber sie sind auch gehörig geschwächt worden. Johnson ist jetzt auch noch weg, also es wird auf jeden Fall nicht leichter.
Ja, mit der Spielidee, die Sturm Graz auch verfolgt. Wir sehen eben oft die Raute im Spiel von Sturm, die Außenverteidiger, wie es eben Yusuf Gazibegovic bei Sturm war. Ein sehr intensives Spiel für die Außenverteidiger, und ist man da gut genug aufgestellt mit Malic auf der rechten Seite, der aktuell eben verletzt ist, und Karic auf der linken Seite, und sonst gibt es eigentlich niemanden, Lavallee, der dann ab und zu nach links ausweicht, aber ist man da vielleicht ein bisschen zu dünn?
Ja, es ist durchaus möglich. Vielleicht kommt noch der eine oder andere Junge hinten nach, der dann in Erscheinung treten wird, aber ich glaube, für Österreich wird es noch reichen? Was wir natürlich die letzten Jahre gesehen haben bei Sturm Graz ist, dass du international mit der Raute halt brutal Probleme bekommst. Und das kannst du irgendwann auch nicht mehr da laufen, weil sobald eine Mannschaft hinten halbwegs gescheit rausspielen kann und sie kommen nicht in den Stress, der dadurch probiert wird zu verursachen, dann haben sie Probleme und das haben sie jetzt auch eben gezeigt. Und ich hoffe, dass sie auch da als Verein möglicherweise oder Jürgen Solmer mit seiner Mannschaft jetzt in der Europa League da auch ein bisschen die Lehren gezogen haben, dass man das vielleicht situativ auch hin und wieder mal anpasst und schon langsam der Mannschaft auch ein anderes Europacup-Gesicht möglicherweise verpassen kann.
Martin, der sportliche Verantwortliche bei Sturm, Michael Behrens, hat sehr viel Kritik einstecken müssen in den letzten Wochen. Wie bewertest du die Transferpolitik von Sturm Graz in dieser Saison?
Ambitioniert. Also Sturm hat natürlich mehr in Steine als in Beine investiert, das hat der Marc schon gesagt. Also ein Großteil geht also in, wenn man so möchte, längerfristige Projekte, Trainingszentrum einerseits für die zweite Mannschaft, für die Nachwuchs- bzw. Frauenmannschaft, dazu in dem Trainingszentrum für die Kampfmannschaft betreffend in den Rasen und in die Rasenpflege, Kunstrasen. Das ist das eine, das ist einmal so. Und das zweite ist, und da hast du recht, Sturm hat versucht, ich will nicht nur sagen in die Breite, hat in Potenzialspieler investiert. Axel Kayombo, ne, muss man einfach sagen, das ist jetzt der Stürmer, den der Yusuf gemeint hat von Basel. Interessanter Spieler, 2 Millionen, verletzt, Pech. Ne? Angenommen, der hätte jetzt ein paar Mal gespielt, hätte getroffen, hätte man gesagt, wow, super, super Verpflichtung, so wie der Alai Begovic bei Salzburg. Ja? Junger Bursch und entwickelt sich. Ruska, finde ich, hat es gegen Bodø Glimt im Rückspiel gezeigt, der polnische Spieler, auch 2 Millionen. Dass das schon auch ein Spieler ist, der vielleicht eben, wenn Kitaschwili gehen sollte, auch diese Position einnehmen kann. Noch einmal, das ist im Moment offensichtlich der Zugang gewesen. Ob man damit dann sofort dieselben Erfolge hat wie in den letzten beiden Jahren, in einem halben, dreiviertel Jahr sind wir klüger, dann ist alles aufgegangen. Wenn nicht, kann man berechtigt Kritik üben. Vielleicht ist es aber eben dann eine Investition in die Saison 26, 27. Aber natürlich, diese Kritik muss sich Sturm im Moment gefallen lassen.
Aber das ist ja alles schön und gut für mich, aber dann musst du meines Erachtens nach auch als Verein mit einer Stimme nach außen sprechen und sagen zu den Fans, zu den Medien, wir haben jetzt in Steine investiert, wir haben jetzt junge Perspektivspieler geholt, von denen du nicht ausgehen kannst, dass die sofort einschlagen werden mit 18 Jahren etc. Ja. Ist es nicht immer selbstverständlich, dass du sofort das Rädchen in diesem Uhrwerk bist? Und dann musst du den Fans auch und den Umfeld vermitteln, dass das ein Übergangsjahr quasi wird. Das hört könnte nicht, sein. Hört nicht, genau. Könnte sein, ja, zumindest vorbereiten. Und wenn das nicht passiert, dann wird es halt schwierig, dann tut sich ein Jürgen Säumler vor der Kamera schwer, das eine oder andere zu erklären. Jetzt haben sie noch kurz vor Schluss zum Glück, sag ich jetzt mal, für Sturm Graz in Melon geholt, weil das ist eine ähnliche Kategorie mit dem, was sie abgegeben haben. Aber auch der Sportchef ist wahrscheinlich möglicherweise auch da irgendwo in einer unglücklichen Position, weil der die Vorgabe bekommen hat, hör zu, wir haben kein Knädel mehr, wir können nichts mehr.
Beziehungsweise mehr, er kann nicht alleine entscheiden, weil wenn es um Beträge geht, die im mittleren sechsstelligen Bereich sind, braucht er die Zustimmung vom Aufsichtsrat. Das heißt, der ist abhängig. Aber ich bin bei dir.
Deswegen
die Kommunikationsstrategie ist stark ausbaufähig.
Und das ist das Einzige, was ich kritisieren möchte, weil das andere würde man allen Unrecht tun, weil vielleicht wären es ja großartige 3 Spieler, die sie da geholt haben. Ja.
Genau. Und die Kommunikation ist ausbaufähig und im Übrigen, das ist ja, wäre ja auch für die Spieler wichtig. Das weiß auch Yusuf Gazibegovic, wenn ich als Spieler weiß, es wird vielleicht ein hartes Jahr und das wird auch so vom Verein transportiert, dann ist es möglicherweise auch für die Entwicklung leichter.
Genau.
Ja. Weil wenn du den Druck hast, jede Woche, den hast du ja sowieso, gewinnen zu müssen, aber wenn du den Druck hast, wir müssen die Meisterschaft verteidigen, den Titel verteidigen, dann ist das für einen jüngeren Spieler mit Sicherheit besonders schwierig. Ja? Also ich denke mir auch, dass es für die Entwicklung von Spielern ganz gut ist zu wissen, wir zählen auf dich und es kann auch Rückschläge geben.
Und für den Trainer, der jetzt auch frisch im Geschäft ist und sich auch einen Namen machen möchte, logischerweise. Und dass du dann quasi, dass der alles quasi aus den Händen gerissen wird, ist dann halt dann schwierig. Ne?
Aber gehst du dann vielleicht sogar ein bisschen das Risiko ein, dass du routinierte Spieler wie eben einen Kitaschwili verlierst, wenn du am Beginn der Saison zu ihm sagst, du, das wird ein hartes Jahr, das wird ein Übergangsjahr, ich weiß nicht, ob wir um einen Titel mitspielen werden.
Ja, aber das Risiko hast du immer, wenn einer 7 Jahre da ist, das ist nie auszuschließen. Noch dazu, auch wenn es nicht so kommuniziert wird, es ist ja nicht so, dass Sturm absolutes Heft des Handelns immer in der Hand hat bei Kitaschwili. Also da könnten schon Vereine, die wirklich Interesse haben, dafür sorgen, dass er relativ schnell weg gewesen wäre, weil jetzt ist die Transferzeit vorbei, also es kann frühestens wieder im Jänner sein.
Eine Frage habe ich dann noch an Yusuf Gazibegovic, weil bei Sturm Graz jetzt zuletzt auch ein Thema aufgepoppt ist, dass sich Leon Grgic für das kroatische Nationalteam entschieden hat und nicht für das österreichische. Wie sehen Sie die ganze Situation? Sind Sie selber mehr oder weniger auch davon betroffen, hätten sich ja auch anders entscheiden können, wenn Sie...
Nein. Es ist ein richtig schweres Thema, muss ich sagen. Ich glaube, wenn ich von mir persönlich jetzt rede, ich habe das schon öfters gesagt in Interviews, ich bin hier geboren, aufgewachsen, ich bin zur Schule gegangen, ich bin ja irgendwo Österreicher. Dann hast du die andere Seite. Eben, ich bin hier geboren, aufgewachsen, alles, aber ich bin... Ja, es klingt dumm, wenn man das so sagt, bosnisch aufgewachsen dann. Und mit meinen, keine Ahnung, ich habe zu Hause bosnisch geredet, ich habe zu Hause bosnisch gegessen, so die Dinge. So. Ich weiß nicht, ob man das versteht, was ich sagen will. Und dann, wenn du eben halt von Eltern noch, von deinen Eltern noch mitbekommst, die Geschichte aus deinem Land, wie jetzt bei uns in Bosnien, wie das in Bosnien ist, wir haben einfach einen sehr großen Stolz. Ich glaube, dass das allgemein alle Balkanländer haben. Und wir wollen dann einfach dann alles für eben unser Heimatland, unser Mutter, Vaterland geben. Und ich glaube, dass dann einfach das Herz nochmal mehr für das schlägt. Und vielleicht ist das manchmal unerklärlich für die Verantwortlichen aus dem eben österreichischen Nationalteam oder eben für die Menschen. Aber wie ich gerade gesagt habe, ich persönlich wollte unbedingt eben für Bosnien spielen und auch meinem Heimatland einfach was zurückgeben.
Jetzt war es ja dann auch so, dass bei Leon Grgic dann absolut indiskutable Anfeindungen gegen ihn und seine Familie, vor allem über Social Media, gekommen sind. War das bei Ihnen eigentlich auch irgendwann der Fall, dass jemand sagt, naja, warum spielst du für Bosnien? Du bist ja eigentlich ein Österreicher.
Ja,
also wie steckt man das auch weg? Das ist eigentlich die Frage dahinter. Also prallt das an einem ab oder trifft einen das schon?
Ich muss sagen, weil ich bin da, bei sowas bin ich ziemlich hart. Also mich interessiert sowas eigentlich nicht, wenn wer sowas sagt. Ich muss sagen, der Kainz, der verarscht mich oft. Florian Kainz, der sagt, was willst du, bist der Österreicher? Ist das? Solche Sachen, solche Sprüche muss ich mir anhören. Aber ich muss sagen, bei mir war es nie so richtig, ich habe sowas nie gespürt, weil ich eben, ich habe ja seit der U16 spiele ich schon für das bosnische Nationalteam. Bei Leon ist es ein bisschen anders. Der hat ja die Jugend, glaube ich, gespielt bei Österreich alles. War auch, glaube ich, in den Plänen von Ralf Rangnick, um das jetzt zu wissen, schätze ich jetzt mal, in den Plänen von dem, den österreichischen Verantwortlichen im Nationalteam. Und wenn sich eben dann ein Spieler ja so spät, in Anführungszeichen, dann entscheidet, doch das Nationalteam zu wechseln, ist es irgendwo verständlich vielleicht, dass dann die Verantwortlichen nicht sauer sind, aber vielleicht auch das einfach nicht verstehen. Aber dass er jetzt Anfeindungen bekommt von eben seitens, ich weiß nicht von wem die bekommen hat, aber wahrscheinlich von irgendwelchen Fans oder sonst was, ist auch nicht okay, wenn er eben so entschieden hat, wie ich es war, aus dem Herz raus und einfach das wegen seiner Familie macht, weil er das Land eben so sehr liebt, dann ist das seine Entscheidung und damit muss man halt leben. Und ich glaube, dass Österreich trotzdem viele, vielleicht andere Stürmertalente hat und auch ganz sicher haben wird, weil ich glaube, dass wir mit Red Bull Salzburg, mit Sturm Graz, mit Rapid Wien, Austria Wien Vereine haben, die sehr gute Spieler ausbilden.
Das definitiv. Marc, du wolltest dazu was sagen?
Ja, also ich Anfeindungen in welcher Art auch immer, ob sie jetzt gegen Schiedsrichter sind, die jetzt keinen guten Tag hatten oder wie es bei dem Fall von Grgic war, der sich dann für sein anderes Land entscheidet, wo in seiner Brust zwei Herzen schlagen, das geht gar nicht, das muss man ganz klar sagen. Was ich an der ganzen Sache auch mal festhalten möchte, ich glaube, da muss man auch ja, möglicherweise auch als sich als Verband einmal hinterfragen, beziehungsweise als FIFA, ob es da nicht schon langsam an der Zeit wird, weil solche Fälle wird es immer mehr geben, dass der Spieler aus ihren Ländern, aus welchen Gründen auch immer, flüchten, dann in einem anderen Land neu beginnen mit ihrer Familie. Dass du dann über eine Art Ausbildungsentschädigung sprichst, weil es kann nicht sein, dass der ÖFB jetzt von der U, wann auch immer der eingestiegen ist, Geld investiert in diese Spieler ausbildet und dass sie dann kurz bevor sie quasi reif sind für das Endziel, das Nationalteam, dann den Verband wechseln. Also ich glaube, da wird es einmal an der Zeit, dass auch eine finanzielle Entschädigung für die jeweiligen Verbände aufgerufen wird, weil es ist alles okay, wenn man sich für ein anderes Land entscheidet. Da muss aber der aufnehmende Verband auch bereit sein, diesen Spieler dann quasi einzukaufen, weil sie hatten mit der Ausbildung dieses Spielers gar nichts zu tun. Und da tue ich mir dann schwer, das irgendwie durchzuwinken, und ich würde mir wünschen, dass man sich in diese Richtung auch schon langsam mal Gedanken macht.
Interessanter Ansatz, und das Problem wirst du immer haben, solange es Doppelstaatsbürgerschaften gibt, kann man das ja gar nicht verhindern. Man muss aber auch fairerweise sagen, Österreich profitiert ja auch davon. Es ist ja nicht nur so, dass alle die Österreich verlassen, weil allein die aktuelle Mannschaft,
genauso, ne?
Alaba, Danso, Arnautovic, Vene, Florenz, der Kreuzig, der Junge, der vielleicht für Österreich spielen wird, und dann kannst du jetzt im Nachwuchsnationalteam schauen, da wirst du noch einige finden. Also ich will nur sagen, es ist ja ein Nehmen und ein Geben, um es jetzt mal vielleicht absolut sehr salopp auszuführen. Dieses Problem und Anführungszeichen stellt sich, und in der Tat wird interessant sein, oder ob man noch früher die Entscheidung trifft. Weil momentan kannst du quasi alle Nachwuchsnationalteams spielen bis einschließlich U21 und kannst bis zu deinem 21., 22. Lebensjahr die Entscheidung treffen, kannst sogar einmal für ein A-Nationalteam spielen und dann trotzdem noch wechseln. Also es gibt momentan einfach einen sehr langen Zeitraum bis dahin, wo dann wirklich eine endgültige Entscheidung sein muss.
Aber die Frage ist, ob das immer so bleiben muss. Jetzt im Fall von Gregic zum Beispiel mit diesem Tool, dass der Verband dann auch Geld in die Hand nehmen muss, untermaust ja auch ein bisschen auch die wirkliche redliche Absicht dieses Verbands. Bauen die wirklich auf diesen Spieler, oder treffen sie sich nur auf einen Café und sagen dem, erzählen ihm das Blaue vom Himmel und, setzen ihn dann eh nie ein. Ne? Das meine ich. Ne? Aber sobald du halt Geld in die Hand nehmen musst als Verband, musst du das auch gut überlegen. Mhm. Ist der wirklich interessant für uns? Wie schaut die Konkurrenzlage aus auf seiner Position? Oder ist vielleicht, man schenkt ihm reinen Wein und sagt, du, möglicherweise ist es besser im Fall von Krigic, du bleibst bei Österreich, weil da hast du mehr Chancen, dass du langfristig im Nationalteam spielst, weil Kroatien hat jetzt auch nicht die ganz schlechteste Stimmung.
Ja, ja, ist eine interessante Entscheidung in dem Fall. Ne?
Ja, aber es ist ein spannendes Thema, aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass die Entscheidung des Spielers zu akzeptieren und zu respektieren ist, weil am Ende sind das dann mehr oder weniger die Leidtragenden, ist es vielleicht
falsch. Die Ausführenden.
Ja, die Ausführenden ist das bessere Wort, Leidtragend, ja. das hört sich so schlimm an, und es ist eine Herzensentscheidung, und die ist einfach zu respektieren und zu akzeptieren.
Haben wir gerade bei Jusuf Kasibegovic gesehen. Es ist eine Herzensentscheidung.
Ja, absolut, ja. Absolut. Das ist einfach so. Jusuf, dankeschön für Ihre Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute für den weiteren Saisonverlauf und natürlich viel Zeit, weil Sie verfolgen ja die österreichische Bundesliga sowieso jede Sekunde.
Wenn es mal einen Experten braucht.
Dann rufen wir durch.
Rufen wir durch. Genau.
Alles Gute.
Alles Gute.
Danke dir.
Jusuf, danke.
Ciao, ciao.
Und dadurch, dass die Zeit schon etwas fortgeschritten ist, sage ich auch danke, Marc Janko, und danke, Martin Konrad. Außer ihr habt noch ein Thema, das euch unbedingt auf den Lippen brennt.
So viel, aber wir haben keine Zeit mehr heute. Beim nächsten Podcast.
Beim nächsten Mal. Ja. Es wird ein nächstes Mal geben. Das ist das Positive an dieser ganzen Thematik.
Hoffentlich, weil politische Lage
gefällt mir
nicht so einfach.
Deine Positivität.
Ja. Dankeschön, Marc. Dankeschön, Martin. Und auch Dankeschön an euch, dass ihr wieder heute dabei wart beim Audiobeweis, dem Sky Podcast.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Das war schon wieder vom Audiobeweis. Viele spannende Themen aufgearbeitet mit Jusuf Kasibegovic. Mir bleibt jetzt noch die Programmempfehlung für Sie zu Hause. Samstag und Sonntag voller Fußball auf Sky. Und kommende Woche beginnt die Champions League. Also, Sie sind bestens versorgt. Und jetzt machen Sie sich noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.